Servus und willkommen zu einer neuen Folge hier im VC Lunch. Heute zu Gast ist Steffen Erhardt. Steffen war einer der ersten Mitarbeiter im Dachraum bei Google und war anschließend knapp 20 Jahre im Go-to-Market, Operations und in der Strategie für verschiedene Google-Produkte tätig. Heute investiert er als Angel Investor in Climate Tech Startups. Das heißt, in der heutigen Folge sprechen wir natürlich über Climate Tech Investing, aber auch über das Angel Investing, über die Bedeutung und Rolle von Nachhaltigkeit, über das Zusammenspiel von AI und Nachhaltigkeit und über das Ansteigen der Investments in Climate Tech Startups. Also viele Themen dabei, wirklich eine sehr, sehr coole Folge geworden. Man bekommt einen guten Überblick über die Sustainability Bubble und daher freue ich mich sehr. Jetzt euch viel Spaß beim Zuhören und ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow, über eine Bewertung hier bei Spotify freuen. Viel Spaß. Hi Steffen, vielen Dank, dass du heute hier bist.
Hallo, freut mich, dich zu sehen.
Ja, freut mich sehr, dich zu sprechen. Du bist doch schon relativ aktiv auf LinkedIn, was natürlich sehr erfreulich ist, weil du ja auch durchaus was zu sagen hast. Möchtest du dich vielleicht kurz mal vorstellen?
Kann ich gern machen. Ich bin Steffen, ich war die letzten knapp 20 Jahre bei Google, komme ursprünglich aus Deutschland und lebe seit 7 Jahren in der Schweiz. Bin ein großer Fan von Tech und auch von Europa als Region und speziell auch dem Schweizer Markt, wo viele spannende Dinge passieren. Hab viele Aktivitäten, die ich nebenher mache, wie ein Investmentsyndikat oder auch Startups berate und bin sehr immer interessiert an neuen Thematiken, die passieren. Und da passiert eine gute Menge.
Ja, spannend, auch gerade, dass du die Schweiz angesprochen hast. Warum hast du dich damals für die Schweiz entschieden? War das ursprünglich für Google?
So, ursprünglich war das für Google, genau. Ich habe in Zürich für Google hier knapp 7 Jahre gearbeitet. Das war aber nicht der Hauptbeweggrund. Für mich war wirklich zu einer Zeit, wo ich in Paris gelebt habe mit meiner Partnerin, die Frage, wo wollen wir hingehen? Und haben dann versucht, so eine weit wie möglich objektive Betrachtungsweise zu nehmen. Und da war wirklich dann von Sydney über Singapur und so weiter alle möglichen Orte, die wir in Betracht gezogen haben. Aber die Schweiz war die Nummer 1, hat eben die meisten Sachen, die Boxen gecheckt, die man uns auf unserer Seite vorgestellt haben. Und dementsprechend sind wir dann hier gelandet.
Ja, das ist natürlich gerade für die Schweizer wahrscheinlich sehr sympathisch zu hören. Aber wir können später noch über den Markt sprechen, über die Schweiz, ja, aber auch über Europa. Das ist natürlich auch sehr interessant, da zu hören, dass du ein Fan von Europa hier bist, was auch die Entwicklung angeht. Mich würde die Google-Karriere natürlich noch weiter interessieren. Was für ein Stand, also wo standest du, als du zu Google gegangen bist? Kannst du es so ein bisschen einordnen vielleicht?
Ich kam frisch aus der Universität direkt zu Google. Zu dem Zeitpunkt war Google noch sehr klein und ich war so in Deutschland Mitarbeiter Nummer 20. Angefangen im Sales mit der ersten Kundenbetreuung für Google Advertising und habe dann ja die Firma wachsen sehen über, wie gesagt, knapp 20 Jahre zu dem, was Google heute ist. Allein in der Schweiz ist Google mittlerweile, glaube ich, knapp 5.000 Mitarbeiter. Und weltweit, ich glaube, 180.000. Und das war eine schöne Erfolgsgeschichte. Ich habe Google eine Menge zu verdanken. Ich habe Google viele Sachen gesehen. Und es war etwas, wo ich sehr dankbar bin, dass ich Teil dieser Reise sein kann, die nicht so oft vorkommt, glaube ich. Und bin in den letzten Jahren vor allem in Go-to-Market-Strategy für Europa, Mittlerer Osten unterwegs gewesen, habe viele Jahre für Emerging Markets gearbeitet und natürlich auch für Startup-Thematiken im verschiedensten Bereich.
Ja, sehr spannend. Weißt du noch, warum du damals dich für Google entschieden hast? Weil damals war es ja noch nicht die Big-Tech-Company, wie sie heute ist. Noch dazu bist du ja kein Tech-Guy, was die Ausbildung angeht, würde ich jetzt mal so sagen. Wie kam das?
Ich bin studierter BWLer, hatte Wirtschaftsinformatik parallel auch noch bis zum Grundstudium gemacht. Für mich so der, ich glaube, einer der Door-Opener war, dass ich für AOL gearbeitet habe während des Studiums. Damals war das Internet noch sehr teuer. Ein Zugang hat da einige hundert Franken gekostet pro Monat. Und das war dann wirklich wie so eine, ja, so eine Möglichkeit, das Internet frei so lang wie möglich zu nutzen. Hört sich heute total verrückt an. Aber da habe ich viel über AOL kennengelernt. Das ist eine amerikanische Firma. Und für mich war das Internet immer so ein bisschen eine Tür zur Welt. Ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo die Leute normalerweise, ich sag mal, Bauern oder Handwerker sind. Und das hatte mir immer aufgezeigt, dass da draußen noch viel, viel mehr ist. Und selbst im Studium, wo die meisten Leute, ich komme aus Deutschland, habe in Deutschland studiert, waren nur ein kleiner Teil von dem, was möglich ist. Und das Internet mit den unendlichen Weiten, sag ich mal, hat da viele, viele Facetten aufgezeigt, die mich sehr fasziniert haben. Dass für mich relativ klar war, dass wenn ich einen Weg in diese Welt reinfinden könnte, es für mich vielleicht um einiges spannender ist, als wenn ich jetzt, sage ich mal, für einen Automobilhersteller arbeite, der traditionelle Hierarchien und Arbeitsweisen zu dem Zeitpunkt hatte. Durchaus auch interessant von der anderen Perspektive her gesehen, aber nicht das, was persönlich zu mir passen würde zu dem Zeitpunkt.
Ja, rückblickend natürlich sagt man, ja, ist ja klar, dass du diesen Schritt gegangen bist. Ich kann mir aber vorstellen, dass zu der Zeit sehr viele noch sehr skeptisch waren, auch was das Internet selbst angeht. Das kann man sich zwar nicht vorstellen, aber das kann man vielleicht, kannst du gleich mehr zu sagen, vergleichen mit Web3 oder ganzen Kryptowährungen und so weiter heute. Also als würde man heute sagen, ich gehe jetzt da in diesen Bereich rein. War das damals so? Also war da schon so, hey, was machst du da? Wieso gehst du da rein?
Für mich war das so ein bisschen aus der Bewegweise heraus, dass ich Sachen einfach teilweise unglaublich nützlich fand. Im Studium war Google mein Lebensretter, sage ich mal. Viele Sachen, die ich nicht wusste, konnte ich via Google finden. Sachen wie Amazon. Ich glaube, meine erste Amazon-Bestellung überhaupt erfolgte im Jahr 2000. Einfach unglaublich praktisch, wenn man Sachen ganz einfach mit ein paar Klicks kaufen kann. Und das ist eine, ich sag mal, eine Bequemlichkeit, eine Nützlichkeit und verschiedenste andere Faktoren, die da zusammengespielt haben, wo ich mir gesagt habe, hey, wenn das erstmal wirklich jeder realisiert, was denn da machbar ist, und ich habe damals auch nur einen kleinen Bruchteil davon realisiert, dann ist das eine riesige Möglichkeit. Und es bringt vor allem meiner Meinung nach auch, man kann es von vielen Seiten her betrachten, aber ich denke schon, dass es die Leute auf der Welt zusammenbringt. Das meiner Meinung nach gerade in der heutigen Welt mit den vielen Challenges, die wir haben, unglaublich wichtig ist, dass man nicht in seiner kleinen Blase lebt, sondern wirklich auch über die Grenzen hinweg mit Leuten sich austauscht, mit Leuten Business macht. Und ich sage immer so schön, je tiefer man verankert ist über die Länder hinweg, umso geringer sind die Chancen, dass man die Brücken wieder abreißt. Und da gibt es einige schöne Beispiele, die durch das Internet angestoßen wurden.
Ja, super spannender Weg, den du da gegangen bist. Vielleicht da die Reise mal kurz zusammenzufassen. Was würdest du denn sagen, hat denn dazu geführt, dass Google zu dem geworden ist, was es heute ist?
Leute. Die Leute waren ein ganz wichtiger Faktor und natürlich auch die Technologie dahinter, die hat unglaublich mitgeholfen, die Leute entwickelt haben. Die Tools und die Infrastruktur ist etwas, was man von der Consumer-Seite her gut kennt, aber dahinter sind auch einige andere interne Sachen wie die Data Center und so weiter. Das auf einem Level zu bringen, dass es skalieren kann in eine verrückte Dimension, sage ich mal, dann hat das zu dem Erfolg sehr gut beigetragen. Die Leute hatten anfangs ein unglaubliches Entrepreneurial Mindset, sage ich mal. Man hat viele smarte Leute eingestellt und Leute, die was bewegen wollen und die vor allem groß denken, für die mental, sage ich mal, viele Sachen immer wieder in Frage gestellt wurden und wo man immer versucht, was man besser macht, nicht inkremental nur besser zu machen, sondern revolutionär besser zu machen. Das ist etwas jetzt, was man, ich sag mal, häufig mit Elon Musk und so weiter verbindet, aber die Denkweise gibt es natürlich schon länger, auch schon vor Google. Wenn man viele solcher Leute zusammenbringt, kommen da einige spannende Sachen dabei raus. Und das hat viel, viel geholfen, dass man sich schnell bewegt hat, dass man schnell Innovationen und Ideen auch eine Chance gegeben hat, zu groß zu werden. Und das sind ja einige der Faktoren, glaube ich, die eine große Rolle gespielt haben.
Dann gibt es doch schon einige Parallelen zu deiner Tätigkeit heute, wo du jetzt sicherlich dein Wissen sehr, sehr gut anbringen kannst als Angel Investor. Was war denn damals der Schritt? Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht so ein abrupter Wechsel war. Wahrscheinlich hast du schon vorher Angel Investments gemacht, bevor du dann letztendlich den Schlussstrich bei Google gezogen hast. Aber kannst du uns da mal kurz einführen, wie so der Wandel stattgefunden hat?
Mein erstes Angel-Investment habe ich, glaube ich, vor 7, 8 Jahren gemacht. Das erste war in einer Brauerei. Also ganz konservativ und nicht wirklich was mit Tech. Aber das war einfach ganz, ich sag mal, opportunistisch, da der Gründer ein sehr guter Freund von mir war. Und selbst ohne den Hintergrund aus der Industrie hat er es geschafft, eine sehr gute Produktion mittlerweile aufzubauen. Und das hat mich dann so ein bisschen mit beschäftigt, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne mehr lernen, wie Firmen von klein auf wachsen und groß werden. Und ich habe es ja bei Google im späteren Stadium gesehen, wo ich angefangen habe, bis zu dem großen Corporate, was die Firma heute geworden ist. Und bei Google hatte ich auch über die Zeit hinweg gesehen, verschiedenste Berührungspunkte mit Startups. Ich hatte sehr stark an Themen wie Internationalisierung gearbeitet bei Google, von Office Openings bis hin zu verschiedenste Produkte in verschiedensten Sprachen, die lokalisiert wurden, von YouTube Analytics und wie sie alle heißen. Und habe dort sehr viel gelernt und dabei festgestellt auch, dass viele Firmen, die besonders schnell wachsen, sehr stark den internationalen Aspekt hatten. Und das macht es für Startups dann natürlich sehr interessant, wenn man sehen kann, was auch über die Internet, Technologie möglich geworden ist, dass man Sachen jetzt nicht nur als kleiner, ich sag mal, Tante-Emma-Laden aufbaut, sondern wirklich Dimensionen erreichen kann, die, ich sag's mal, nahezu unvorstellbar sind. Was heute Firmen in kurzer Zeit aufbauen können, ist schon ziemlich faszinierend. Und ich habe es bei Google gesehen, wenn man Teil einer Reise ist, wo Wachstum passiert, ist das unglaublich spannend. Es ergibt viel positive Energie. Und Angel Investment ist eine Option, wie man bei so einer Reise dabei sein kann. Es gibt viele Motivationen, die Leute haben, wenn sie Angel Investment machen. Finanziell natürlich ist einer der Aspekte. Ein anderes aber auch häufig, dass Leute etwas über eine Branche lernen möchten und auch teilweise zurückgeben möchten. Und ein Team ganz spannend finden und sagen so, da ist ein Potenzial für viel, viel mehr. Ich habe dann über die letzten 7 Jahre über viele, viele Meetings und viel Lesen andere Investments gemacht in allen möglichen Branchen, in allen möglichen Märkten. Meistens sehr frühphasig und natürlich auch viel gelernt, was man ja vielleicht nicht machen sollte auch. Aber das ist eine ganz normale Reise, die man bei Angel Investments macht.
Stand jemals im Raum, auch eine eigene Gründung zu verfolgen?
Immer wieder habe ich natürlich die Diskussion gehabt, aber ich habe, glaube ich, relativ früh für mich entschieden, dass ich selbst gründen, glaube ich, nicht in Betracht ziehe. Warum? Weil ich einfach zu neugierig bin über alle möglichen anderen Themen, die es gibt. Wenn man jetzt, sage ich mal, ein Thema nimmt, und das sage ich jetzt mal 5 Tage die Woche oder noch mehr vielleicht, als Gründer mit sich beschäftigt, ist das natürlich ein Commitment. Und das Commitment sollte man schon eine Zeit lang machen wollen. Und das war für mich seltenst eine Option, wo ich sage so, hey, das ist ein Thema, da möchte ich voll reingehen. Und deswegen bin ich eher begleitend auf der Reise unterwegs bei Startups, als dass ich selbst jetzt gründen würde. Aber wer weiß, man schließt es nie aus. Und ein Investmentsyndikat habe ich gegründet, das nicht genau das gleiche ist, aber trotzdem viele Ähnlichkeiten hat in einigen Belangpunkten wie Firmengründung und so weiter, die einige Aspekte aufzeigen, wo man sieht, das passt oder das passt nicht. Ist nicht jedermanns Sache. Und ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist spannend, aber es hat auch viele Geschichten, die nicht erfolgreich sind, über die man weniger hört. Man hört immer nur die ganzen Erfolgsgeschichten, aber de facto gehen ja 90% der Firmen den Bach runter und verschwinden. Vielleicht schon nach einem Jahr, vielleicht dauert es länger, Aber das ist natürlich auch eine Frage, was macht man mit seiner Zeit? Man hat eine gewisse Lebenszeit und in dieser Lebenszeit möchte man so wenig wie möglich Zeit vergeuden, sage ich mal. Ich sage jetzt nicht, wenn man im Startup nicht erfolgreich ist, dass das eine vergeudete Zeit ist. Man lernt hier natürlich auch unglaublich viel. Aber viele fragen sich dann danach, hätte ich nicht was anderes machen sollen? Und deswegen war es für mich nicht wirklich eine Option.
Ja, alles klar, ja. Und das Angel-Syndikat war dann auch eines der Gründe, warum du bei Google raus bist.
Nein, nicht wirklich. Also es gibt verschiedenste Gründe. Das Angel-Syndikat kam aus der Überlegung heraus, dass ich als Investor direkt Investments gemacht habe über VC-Funds oder über Plattformen wie AngelList und so weiter. Aber es gab einige Startups, die gesagt haben, hey, mit der Ticketgröße, die du hast, kommst du nicht direkt auf mein Cap-Table drauf. Und mit anderen Angels sich unterhalten, stellt man dann fest, diese Problematik haben viele. Und entdeckt hat man dann über verschiedenste Wege, dass es so Sachen gibt wie SPVs von Anbietern wie Carta, Odin und so weiter, wo man verschiedenste Tickets von Angels aggregieren kann und damit ein One-Cap-Table-Entry erzeugen kann und die Leute dann auch Teil der Reise sein können. Das ist für mich eine Thematik gewesen, die ganz spannend ist, wo man sehen kann, was möglich ist, die aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass ich die jetzt Vollzeit machen möchte, sondern es eher so, sage ich mal, vielleicht den Investmentclub vielleicht zu vergleichen. Und das aktuelle Umfeld für Investoren ist auch nicht das Einfachste, sage ich mal. Ein anderer Grund, der mich sehr bewegt hat, Google zu verlassen, war Sustainability, Nachhaltigkeitsthematiken. Ich war im letzten Jahr bei Google in dem Bereich im Research, wo ich mit Gründern der ganzen Welt zu tun hatte, die an SDG-Thematiken arbeiten. Und das war für mich so ein, ja, Eye-Opener. Ich habe viele Jahre in Big Tech gearbeitet und dann sehe ich auf einmal Gründer, die in Sustainability-Thematiken arbeiten, die einfach vielleicht mehr Bedeutung haben in dieser Welt als Advertising oder Cloud. Viele Sachen finanzieren natürlich andere gute Sachen, aber es war für mich auch sehr spannend zu sehen, dass die ganze Thematik Sustainability auf globalem Level hier in Europa passiert. Tech ist sehr US-lastig, Amazon, Google, Facebook und wie sie alle heißen, sind in den USA mit ihrem Headquarter und in Europa hat man nur bedingte Entscheidungsgewalt, was passieren soll. Und bei Sustainability sieht man unglaublich motivierte Gründer und das passiert in Europa. Ich fühle mich als stolzer Europäer nicht jetzt auf eine bestimmte Nation beschränkt und ich glaube, da haben wir einige spannende Möglichkeiten, weil einfach das Thema sehr stark auch in der Bevölkerung bereits verankert ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und Sustainability ist nicht Core and Center für Google. Gerade in dem Tech-Downturn hat Google sehr stark nur auf, ich sag mal, Core Revenue Generators die Energie gesetzt. Und das war für mich dann eine Thematik, wo ich sage so, hey, ich möchte lieber an Sustainability arbeiten.
Ja, das ist super spannend, auch gerade das mit dem Europa. Wie erklärst du dir das, dass es in Europa besonders stark ausgeprägt ist?
Ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist der allgemeine Trend, der sich über viele, viele Jahre bereits entwickelt hatte. Also es gibt natürlich Sachen wie Cleantech als Startups bereits schon über 20 Jahre oder vielleicht sogar noch länger. Und die hatten aber eher so eine Nebenrolle. Und durch die Entwicklung der Technologie, die immer besser geworden ist, ergeben sich auch viel mehr Möglichkeiten, die vorher gar nicht da gewesen sind, die das Ganze sehr spannend machen. Europa hat, wie gesagt, in seinem Alltag viele Thematiken schon sehr top of mind. Ob das Recycling ist, das es schon sehr lange gibt in Europa, ob das Food Waste Management ist und so weiter. Das ist einfacher zu verpacken als Geschäftsmodell, was dann auch bedeutet von der ersten Finanzierung, was man da bekommen kann, was vielleicht nicht das größte Revenue-Potenzial hat aktuell, wie manche anderen Sachen, aber durchaus in dem Bereich langfristig einige spannende Sachen passieren werden. Und da glaube ich, dass Europa dann ein sehr gutes Wort ist.
Ja, okay, interessant. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir sind jetzt gerade so in das Sustainability Investing reingerutscht. Möchtest du vielleicht ganz kurz erzählen, was für Startups du dir anschaust in dem Bereich und was sie da vor allen Dingen mitbringen müssen, was für Stage und so weiter?
Ja. Also ich gehe immer sehr gern frühphasig rein, egal ob Investments oder ob als Advisor. Für mich ist spannend das Team. Das Team, die Gründer sind für mich wirklich das A und O. Und da habe ich gerne Leute, die ich A, entweder bereits schon kenne, mit denen zusammengearbeitet habe, oder einfach B sagt so, hey, ihr denkt groß, ihr habt viel vor. Ihr habt ein super Talent, ihr habt ein technisches Wissen. Da bin ich wirklich beeindruckt. Und da möchte ich bei solchen Thematiken dann durchaus gern dabei sein. Da glaube ich, dass man als Angel grundsätzlich auch viel lernt erstmal. Wenn man anfängt, ich nenne ein Beispiel bei mir, ich habe in MedTech und Biotech Startups investiert, würde ich heute nicht mehr machen, weil ich einfach keine Erfahrung habe in dem. Das ist sehr komplex, da braucht es einige, ich sag mal, Wissen vorab, die helfen können, um zu evaluieren, ob das Startup interessant ist oder nicht. Ist dann für mich nicht der Fall. Ich bin natürlich grundsätzlich immer opportunistisch, auch offen, wenn es einige Sachen gibt. Aber Industrie, Größe, Team sind so drei Faktoren, die für mich ganz wichtig sind.
Ja, das ist spannend, weil du hast schon jetzt ab und zu gesagt, dass du gerade diese großen Visionen auch verfolgst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du dieses Mindset auch aus Google mitgebracht hast, aus dieses amerikanische Mindset. Ich glaube, das zu kombinieren ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Was dann aber auch spannend ist, weil du gesagt hast, eben Sustainability ist eher hier in Europa Thema. In Amerika, die wo gerade dieses Growth Mindset haben und auch, ich meine, im Tech super stark sind mit der AI und so. Ich glaube, diese beiden Welten zu kombinieren, ich glaube, das macht es dann am Ende aus, oder?
Ganz genau. Das ist eben wirklich genau der Punkt, den ich faszinierend finde, weil durch den Tech-Downturn, der aktuell passiert, bekommen Sustainability Startups das erste Mal richtig Zugang zu Talent mit technischem Hintergrund. Und das ist ganz spannend, weil die Leute waren in Tech-Firmen einfach viel zu teuer und Sustainability-Firmen konnten sie es nicht leisten. Man hatte damals nur wirklich die hardcore überzeugten Leute bekommen können, weil einfach ja, der finanzielle Aspekt doch schon eine Rolle mitspielt. Und das hat sich gewandelt in den letzten Jahren, wo man sagt, die Tech-Party ist vorbei. Da wird man dann immer mehr Leute aus dem Tech-Bereich sehen. Und was spannend daran ist, viele Sustainability-Startups haben einen wissenschaftlichen Hintergrund und sind nicht immer im Engineering-Bereich up-to-date mit den neuesten Möglichkeiten, die es gibt. Und auch von der Kommerzialisierung her denken die Leute mit dem Tech-Background auch nochmal anders. Viel schneller, viel globaler, viel vereinfacht. Und das zusammen ist eine super spannende Kombination. Und ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert auch, ist rund um Sustainability und AI. Das sind zwei Thematiken, die eine Menge Aufmerksamkeit bekommen zurzeit, aber wo immer nur Leute noch, glaube ich, beschränkt drauf schauen und wo einfach revolutionäre Sachen passieren werden in verschiedensten Industrien, die man aktuell, glaube ich, noch gar nicht mal richtig abwägen kann, was das wirklich ist.
Ja, vielleicht auch, ich meine, kannst du gleich Licht ins Dunkle bringen? Es sind ja schon fast zwei Buzzwords. Kannst du vielleicht ein paar Use Cases nennen, was da so möglich ist? AI und Sustainability, was kann man da so mitmachen?
Ja, also ein Beispiel, was ich ganz praktisch finde, und auch was meiner Meinung nach riesiges Potenzial hat, ist ein Startup, für den ich arbeite, das heißt Stream Ocean. Ist ein Ocean Startup hier in der Schweiz. Gründer ist Amerikaner. Was der macht, der hat Kameras, Off-the-Shelf-Kameras, ein bisschen optimiert, die er unter Wasser in die Ozeane packt und dort Livestream-Recording macht von dem Ökosystem im Ozean und dort dann über die Daten, die gesammelt werden, beispielsweise über ein Jahr, man dann sehen kann, wie sich ja die Fauna entwickelt. Gibt es neue Fischspecies, Invasive Species, die auftauchen, oder gibt es Korallenriffe, die verkümmern? Das sind Sachen, die man das erste Mal objektiv dann mit Zahlen belegen kann. Weil aktuell, was passiert in diesem Fall? Es gehen Taucher jeden Tag unter Wasser mit einem Notepad und einem Stift und zählen Fische. Das ist, wenn man sich das vorstellt, unvorstellbar eigentlich, dass das sowas noch gibt. Und solche Bereiche gibt es noch viele. Regulierung hilft natürlich auch, wo viele Sachen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber das ist zum Beispiel ein Startup, wo ich sage, das ist notwendig. Die Ozeane sind so bedeutend für uns auf der Welt. Es muss erst mal ein Monitoring erfolgen, dass man, ich sag mal, messen kann. Und ich weiß die Wichtigkeit von Messen durch meine Zeit bei Google. Je mehr Daten man hat, je mehr, ich sag mal, Insights man bekommt, umso wertvoller werden erstmal die Daten. Und dann wird man eben sehen, was man für Businessmodelle draus machen kann. Ein anderes Startup, was ich persönlich auch ganz spannend finde, ist ein Wetter-Startup. Ein Wetter-Startup, das einfach verschiedenste Anknüpfungspunkte, in dem Fall ist es Climalinks, denen ich auch helfe. Ich glaube, du siehst hier ein Pattern. Wenn ich ein Startup faszinierend finde, versuche ich gerne mit den Gründern zusammenzuarbeiten. Aber die im Wetterbereich aktiv sind und einfach schauen wollen, wie kann man die ganzen Daten, Wetterdaten, die es bereits gibt, nutzen, um es wirklich einsetzbar zu machen. Und dass man jetzt nicht nur einer Firma beispielsweise eine riesige Ladung an Wetterdaten gibt. Es gibt noch viel mehr natürlich als Temperatur und die dann wirklich das Business beeinflussen können, wo man sagt so, hey, mit den ganzen Wetterdaten, das optimiert, hat man die Möglichkeit, das direkt beispielsweise in eine Projektplanung einfließen zu lassen. Wo eine Menge Daten erstmal zusammengetragen werden müssen und dann Forecasts, die man machen kann mit den Potenzialen und auch in dem Fall Wetter. Das sind zwei kleine Bereiche, wo viel passiert, wo die Überkreuzung von Nachhaltigkeit und AI sehr, sehr spannende Thematiken ergibt, die einfach ja eine Frage der Zeit sind, bis sie stattfinden.
Ja, sehr interessant. Und du hast gerade auch Businessmodell angesprochen. Und ich glaube, in dem System, in dem wir leben, wird es wahrscheinlich am Ende auch darauf hinauslaufen, dass die Businessmodelle vorhanden sein müssen. Man muss irgendwie damit Geld verdienen können, damit
Ja.
die Leute incentiviert sind, in diese Branchen zu gehen. Und ist das vielleicht dann auch ein Grund, warum jetzt immer mehr Leute da reingehen? Weil man merkt, okay, das ist wie so ein Kreislauf. Die VCs geben da Geld rein. Das heißt, es wird attraktiv. Ich gehe vielleicht als Mitarbeiter auch nochmal da rein, weil die Branche jetzt eher finanziert wird und so weiter.
Ich sag mal, das ganze Thema hat so ein bisschen historisch gesehen den Ruf, dass man damit kein Geld machen kann und dass ja viel Charity-Arbeit eigentlich ist.
Impact Investing.
Ja, genau. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen manchmal auch falsch verstanden bisher. Und ich persönlich bin, glaube ganz stark daran, dass das ganze Thema mit den Problemen, die wir haben auf dieser Welt, nur machbar sind, wenn wir sie mit dem Kapitalismus der Welt alignen können. Falls das nicht der Fall ist, haben wir ein Problem. Aber was das eben heißt, es muss viele neue Businessmodelle noch geben, in den verschiedensten SDG-Bereichen, die es ermöglichen, Umsatz zu machen, Jobs zu schaffen, weil dann gibt es natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit von Regierungen und so weiter, was man mitmachen kann, dass eine Sprache ist, eine harte Währung, die bekannt ist, weil die Gesellschaft umstellen, kann man viel drüber reden, aber bin ich sehr pessimistisch, ob das wirklich passiert, weil Kapitalismus doch ein drehendes Rad ist, was man nicht so einfach mal umstellen kann oder abstellen kann. Und dementsprechend sieht man auch schon mittlerweile die ersten Erfolgsgeschichten in Sustainability. Ich nenne mal allein in der Schweiz Climeworks, hier ist ein Unicorn, hier in der Schweiz Planted, ist ein Unicorn hier in der Schweiz und beide arbeiten an Sustainability-related Thematik. Und da gibt es viel, viel mehr noch. Und es gibt viele auch aktuell noch in der frühen Phase. Die Welle, die wird erst kommen in den nächsten Jahren, wo die Unternehmen dann auch größer geworden sind. Und da werden dann auch einige dabei sein, die ja wirklich gut Umsatz erzeugen können. Und im Zusammenhang dann mit anderen bestehenden Firmen beispielsweise eine sehr interessante Entwicklung durchleben.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich das da einzugestehen, dass es dann letztendlich auch um Geld geht in dem Bereich und dass man so nur die Probleme löst. Da sprichst du auch einen guten Punkt an. Du hast Kapitalismus angesprochen. Jetzt auch im Thema Markt, also ja, Marktwirtschaft. Welche Rolle spielt denn für dich die Technologie beim Klimawandel gegenüber der Rolle von Restriktionen, die man ja auch fahren kann, die ja auch in Deutschland zum Beispiel immer mal wieder angesprochen werden. Was ist da deine Meinung zu?
Also grundsätzlich eine Thematik, die man bei Sustainability nie vergessen darf, ist, es involviert Hardware. Man kann mit Softwarelösungen nicht die Probleme dieser Welt aus dem Weg schaffen. Das ist wirklich eine der Realitäten. Das heißt natürlich auch, dass die Anknüpfungspunkte am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen, dass sie eben wirklich erfolgreich sein können und groß werden können und auch Umsätze erzeugen können, die in kürzeren Zeitrahmen machbar sind. Und Technologie spielt eine riesige Rolle, weil eben einige Sachen Innovationen brauchen. Carbon Storage ist ein gutes Beispiel. Gibt es unglaublich viele Firmen, die zurzeit dran arbeiten. Und das ist eine technologische Entwicklung, wo man auf mehr, ich sag mal, Quantensprünge vielleicht noch hofft. Weil das kann einige Bereiche dann in komplett andere Dimensionen bringen. Und ich sage immer so schön, wenn man wüsste, was da in 2, 3 Jahren vielleicht sogar schon relativ als normal bezeichnet wird, da bräuchte man sich, glaube ich, keine Sorgen zu machen, dass das, was heute vielleicht nicht vorstellbar ist, dann als große Story am Ende des Tages erzeugt wird.
Würdest du sagen, dass diese technologischen Innovationen die letzte Hoffnung sind mit Hinblick auf Klimawandel?
Nein, also sie werden notwendig zur Unterstützung sein in verschiedensten Bereichen. Sachen wie Regulierung sind ein unglaublicher Treiber hier. Sachen wie Subventionen, wie Geldströme eben gelenkt werden. Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Und was für Restriktionen neue Firmen Jobs schaffen, das ist definitiv eine Rolle. Aber es bedarf auch einen sozialen Wandel. Der soziale Wandel ist etwas, der, ich finde, heutzutage ein bisschen, ja, schwierig zu diskutieren ist. Beispielsweise die grünen Parteien, die es gibt, die stehen aktuell nicht gerade im besten Fokus, weil die doch einige Sachen sehr belehrend gemacht haben. Oder die Leute, die eigentlich, ich sag mal, ein ganz normales Leben haben möchten, dann eine Parteienlandschaft sehen, die ja immer nur sagen, du musst weniger Fleisch essen, du musst weniger fliegen und so weiter. Was vielen Leuten ja eine Thematik ist, mit der sie nicht so viel zu tun haben wollen und sie einfach leben möchten. Aber wie eben die Realität ist, es müssen einige Sachen sich ändern in der Gesellschaft, die auch jeder Individuelle angehen kann. Und wenn das einfach nur Sachen sind, Infrastrukturen sind, die es existieren, wie Recycling beispielsweise, nimmt man es wirklich ernst und recycelt alles oder schmeißt man doch noch 1, 2, 3 Flaschen in den Gesamtmüll? Das sind nur ein paar kleine Beispiele, wo der soziale, individuelle Aspekt auch ganz, ganz wichtig ist und Sachen, die zentral eben durch Regierung vorgelebt werden müssen. Wo man eben sagt, keine Ahnung, elektrische Vehicles, der Strom ist billiger. Punkt. Es muss in der Rechnung sich einfach mehr leisten, mehr Sinn machen, das zu machen. Dann wird der Umschwenk ganz schnell passieren. Da werden viel mehr Leute, wenn sie sehen, sie können damit ihre Lebenshaltungskosten reduzieren, sehr schnell auf der anderen Seite dabei sein. Es gibt so schöne Beispiele. Ich glaube, das ist in Holland der Fall, wo Fleischersatzprodukte mittlerweile per Gesetz günstiger sein müssen als Fleischprodukte, um eben aufzuzeigen, ihr habt eine Wahl und es ist jetzt nicht nur ein Produkt für, ich sag mal, reiche Leute, die Hipster, die das Produkt einfach nur toll finden und spannend. Also da will man es auch mehr dem Massenmarkt zugänglich machen. Und selbst wenn man auch mit den Firmen dann redet, ist eine andere Denkweise, als man vielleicht als Klischee-Denken in den letzten Jahren sich so hat entwickeln lassen mit seinem Umfeld an Leuten.
Da ist es dann aber wahrscheinlich wichtig, dass diese nachhaltigen Lösungen auch irgendwie nachhaltige Businessmodelle mit sich ziehen. Also wenn
Genau.
du gerade sagst, das Fleisch muss günstiger sein, wenn es aber in der Produktion teurer ist, dann wird es ja wahrscheinlich auch nicht nachhaltig sein.
Der Punkt, der heute häufig nicht wirklich in Betracht gezogen wird, sind die, wie nennt man es ja schön, die Fair Costs, die Sachen haben, die wir als selbstverständlich ansehen. Wenn ein Stück Fleisch von einem Schwein nur 3, 4 Franken kostet, kann das finanziell nicht komplett aufgehen, ohne dass da zwischendrin etwas passiert, was nicht passieren sollte. Und das ist einfach meiner Meinung nach noch vielerorts der Fall. Man hat nicht wirklich diese Total Costs berücksichtigt bei der Produktion, bei Supply Chain und so weiter, wo man sagt so, ja, aktuell ist das vielleicht eine gute Lösung, aber langfristig gesehen dann vielleicht nicht. Man sieht es mit Kleidung. Jeder möchte bezahlbare Kleidung haben, aber keiner möchte sehen, wie diese beschaffen wird. Und da gibt es eine unglaubliche menschliche Tragödie, die dahinter steht eigentlich, wenn man sich das mal wirklich näher anschaut, die man ja vielleicht mehr in sich selbst auch präsent haben sollte, um mit der Gesellschaft, die meiner Meinung nach immer mehr auch als internationale betrachtet werden muss, was im Sustainability-Bereich absolut wichtig ist, die gesamte Erde, dass man eben da versucht, mit seinen Mitmenschen eine Lebensgemeinschaft, sage ich mal, zu erzeugen, wo Leute fair behandelt werden. Und das bedeutet, dass einige Sachen eigentlich auf dem Papier andere Preise auch haben müssten. Ich sage nicht, dass das so passieren sollte, weil es gibt viele Leute, die auch finanziell sich keine großen Veränderungen leisten können, weil sie einfach nicht die Gehälter haben, um, ich sag mal, die neuesten coolen Produkte zu kaufen, und dementsprechend man wirklich sich die gesamtgesellschaftlichen Challenges einfach anschauen muss und sehen kann, wie kann man es gesamtheitlich lösen oder versuchen zu lösen. Lösen ist, sage ich mal, ein bisschen schwieriger, vielleicht über einen kürzeren Zeitraum, aber man sollte die ganzen Thematik nicht unabhängig voneinander betrachten. Wenn man sagt, das Thema Energie, muss man natürlich auch die anderen Aspekte betrachten. Wenn Energie teurer wird, hätte es, weil es grün ist, hätte es Auswirkungen, was die Leute sich leisten können. Und andere haben dann vielleicht nicht das Geld. Deswegen ist dieser Aspekt auch ganz wichtig. Und diese Zusammenhänge werden nur bedingt bisher betrachtet. Und das muss sich langfristig meiner Meinung nach hin entwickeln, dass einige Sachen mehr als selbstverständlich vielleicht angesehen werden, aber das ist ein längerer Prozess, den ja, man erstmal durchgehen muss. Und aktuell gibt es ja auch noch viele andere Probleme auf der Welt.
Ja, da kann man, glaube ich, noch lange drüber sprechen. Jetzt auch wir haben eben gesprochen, oder du hast erläutert, warum du dich nicht für eine eigene Gründung entschieden hast. Würdest du sagen, du hast als Investor auch einen größeren Hebel auf die ganze Förderung von Nachhaltigkeit?
Es erlaubt mir einfach in verschiedensten Bereichen unterwegs zu sein. Ob das jetzt in meinem Fall zum Beispiel das Ozean oder das Wetter-Startup sind. Es gibt natürlich hier und da Überschneidungspunkte, aber wenn man Investor ist, hat man natürlich die Möglichkeit, in ein Ökosystem vielleicht sogar reinzuschauen. Und ein Gründer hat einen riesigen Einfluss in seiner Domäne, in der er ist. Und da gibt es wirklich unglaubliche Beispiele, wie ein Gründer etwas erreicht hat, was kein anderer so hat erreichen können. Und für mich sind eher die Ökosystem-Thematiken sehr, sehr spannend, weil dort wirklich eine Menge passiert, wo man Trends ablesen kann, wo man viele Leute treffen kann und das gesamtheitlich betrachten kann, was für mich persönlich sehr spannend ist.
Und warum hast du dich nicht dazu entschlossen, in späteren Phasen auch zu investieren? Gerade jetzt in so einem Marktumfeld kann ich mir vorstellen, wird es für solche Unternehmen, die ja auch wichtige Lösungen bauen, vielleicht auch schwer, gerade in Europa vielleicht auch Finanzierung zu finden für eine Pre-IPO-Runde, für ja, was auch immer, für spätere Phasen einfach.
Oh, durchaus würde ich das machen, aber die finanziellen Mittel habe ich nicht dazu, dass ich wirklich einen Impact haben könnte, weil ich
Aber
sag
das ist ja
mal,
das, ja.
als in der frühen Phase in Pre-Seed, da werden kleine Tickets häufig gebraucht, die schon sehr, sehr viel bewirken können, um erstmal wirklich so to get on the ground, also wirklich erstmal starten zu können. Ob jetzt, sage ich mal, ein, ich weiß nicht, 20.000 Franken Ticket so einen Unterschied macht bei einem Late-Stage-Startup wage ich zu bezweifeln. Der Impact, den man als individueller Angel beispielsweise bei einem frühen Startup haben kann, ist um einiges größer. Und von finanziellen Seite her ist es natürlich auch ein höheres Risiko, aber falls es erfolgreich ist, ein Multiplikator, der unglaublich lukrativ sein kann. Man sieht es ja mit den großen Stories, die passiert sind. Dann ist das wirklich nochmal eine andere Geschichte, als wenn man, sage ich mal, in Pre-IPO Secondary von Stripe investiert, wo klar, Stripe, super Firma, viele spannende Sachen, aber die Bewertung ist schon astronomisch hoch. Was ist wirklich noch das Potenzial viel mehr? Zweimal mehr, dreimal mehr höhere Bewertung? Vielleicht. Aber ist mein, für mich persönlich nicht das Spannendste, an dem ich arbeiten möchte.
Aber ist das fehlende Geld in diesen Phasen nicht auch ein bisschen problematisch? Also man hat gerade auch in diesen Boomphasen oder habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass auch immer mehr VCs immer früherphasiger gegangen sind.
Ja,
Aber
also
ja.
definitiv, in Europa ist das definitiv ein Problem. Die frühphasigen Startups haben es schon leichter noch, das Geld zu finden, wenn es um ein paar hunderttausend Franken, Euro, Dollar oder was auch immer geht, ist das durchaus noch machbarer mit einem guten Teamprodukt, ohne sich ein Bein auszureißen. Wenn es dann aber auf, ich sag mal, 10 Millionen plus geht, hat man in Europa wirklich ein Problem, dass es sehr schwierig ist, das Geld zu finden. Und da kommen dann häufig auch US-Investoren oder Investoren auch von Asien mittlerweile immer mehr hinein, die eben bereit sind, diesen Preis und dieses Geld in die Hand zu nehmen, weil das Unternehmen Potenzial hat. Und das ist eines der großen Risiken in Europa. Und da gibt es viele Beispiele, wo schöne Erfolgsgeschichten von Startups in Europa zur Hälfte eigentlich teilweise von außerhalb Europa finanziert wurden. Was natürlich dann auch bedeutet, dass Gewinne und so weiter außerhalb von Europa dann ankommen. Und da muss ich noch ein bisschen was tun. Das ist, ich nenne es immer so schön, vielleicht so ein bisschen so ein Generationswechsel, der notwendig ist. Das Thema Entrepreneurship ist erst in den letzten ja, 10, 15 Jahren wirklich sexy geworden. Vorher war das ein bisschen schwieriger. Ich denke da mein eigenes Studium. Was waren so die Wunschvorstellungen der Leute, wenn sie ihr Studium abschließen? Für ein Consulting-Unternehmen zu arbeiten, für einen großen Konzern aus dem DAX, Eurostoxx, was auch immer, einen sicheren Job zu haben. Man kann dort gut Geld verdienen. Aber wenn man damals ein Entrepreneur gewesen ist, wurde man so ein bisschen schräg angeschaut, wie verrückt man denn ist. Hat sich mittlerweile schon ziemlich gewandelt. Und da gibt es natürlich durch den Tech-Bereich viele Erfolgsgeschichten, wo die Leute sehen, oh, da kann man ja wirklich was Großes erreichen. Und das ändert so ein bisschen auch das Mindset, dass Leute sehen, dass es eine Möglichkeit ist. Und das wird, wenn es dann angekommen ist bei den Leuten, die immer mehr in den Entscheidungspositionen sind, auch verstanden werden, dass man einen gewissen Teil von ob man jetzt beispielsweise in der Pensionskasse ist, man in frühphasige Startups stecken sollte. Und denen zu helfen, groß zu werden, und auch spätphasige dann weiterhin zu unterstützen, dass sie noch größer werden können und beispielsweise ein IPO machen können. Aber das fängt schon ganz unten an bei Angel Investments. Wenn man vergleicht Europa mit den USA, durch das Investmentsyndikat, was ich habe, sehe ich das immer wieder. Es gibt viel zu wenig Leute in Europa, die Angel Investments machen, die das verstehen. Und die Verhaltensweise, wenn es um die eigenen Assets geht, teilweise noch sehr konservativ sind. Ich sage immer so schön, wenn man eine Direktorrolle hat in einem Medium-Size bis großen Business, muss 10% oder ähnliches von deinem Geld eigentlich in diese High-Risk-Kategorie gehen, wo man sagt so, hey, in der normalen Asset-Risk-Verteilung ist das etwas, was man auf jeden Fall in Betracht ziehen sollte, was in den USA viel mehr der Fall bereits ist. Dort geht man zu einem Direktor, der in einem Mid-Size Tech-Startup arbeitet oder Business arbeitet und der dann mal einfach, ohne groß nachzudenken, mal so ein 50.000 Franken-Ticket schreibt. Solche Leute zu finden, da muss man ganz schön suchen, bedarf viel mehr Zeit in Europa. Und diese Risikobereitschaft ist historisch in Europa nicht da. Sie ist deutlich mehr da, beispielsweise in UK. Da passiert auch noch mehr, aber im kontinentalen Bereich von Europa ist viel Education noch needed, die man machen muss. Aber es wandelt sich. Es ist nur, glaube ich, noch notwendig, dass es mehr Erfolgsgeschichten gibt, wo dann Leute sehen, oha, das ist wirklich möglich mit Angel Investments. Dass es wirklich auch noch mehr, ich sag mal, Erfolgsgeschichten gibt, wo die Leute einen schönen Exit gehabt haben. Und dann ist das so ein, ja, ein selbstdrehendes Rad, wenn es mehr gibt an Erfolgsgeschichten, mehr Leute vielleicht einen Exit gehabt haben, wollen mehr Leute dabei sein und dann fließt mehr Geld rein. Und da gibt es in Europa noch ganz schön Headroom, sage ich mal.
Ja, man muss eine genauso gute Kommunikationsleistung bringen wie vielleicht mit den ganzen Kryptowährungen und so. Da hatte ich das Gefühl, da waren viel mehr dazu bereit, da rein zu investieren als jetzt in Startups. Ob das sinnvoller war, sei mal dahingestellt, aber ja, die Kommunikation spielt da vielleicht auch eine Rolle.
Das war eine, ja, eine verrückte Zeit, definitiv in den letzten Jahren. Das war so eine Goldgräberstimmung, die ja aber auch nicht nachhaltig genug war, sage ich mal. Wenn man sich das nüchtern betrachtet, angeschaut hat, war das Casino. Und manche sind dabei rechtzeitig rausgekommen, andere haben unglaublich viel verloren.
Ja, genau. Und wir sind jetzt langsam am Ende. Ich habe gesehen auf LinkedIn, und da könnt ihr gerne mal reinschauen, hast du so eine Zusammenfassung von mehr als 150 Trend-Reports verfasst, zumindest auf LinkedIn gepostet.
Gepostet, nicht von mir,
Ja.
aber entdeckt. Ja, genau.
Und da wollte ich eigentlich auch noch kurz darauf eingehen, was hast du denn, oder vielleicht kannst du so ein bis zwei Sätze irgendwie. Was hast du da für dich mitgenommen? Was könnte denn spannend sein im Jahr 2024?
Das kommt, ich bin natürlich biased von meiner Betrachtungsweise her. Thematiken wie AI und Sustainability, die letztes Jahr ganz groß dabei waren, werden auch dieses Jahr weiterhin ganz wichtig sein. Wenn man allein sieht, was in den letzten 12 Monaten passiert ist in beiden Bereichen, ist es schon extrem faszinierend und ich bin mal gespannt, was in den nächsten 12 Monaten in den Bereichen passieren wird. Da wird viel mehr Aufmerksamkeit auf Thematiken gelegt werden, die wir, glaube ich, vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm so haben. Ich sag mal, ChatGPT ist mittlerweile schon ja, Standard. Da weiß man schon so langsam, wie man das nutzen kann, dass es nützlich wird und mehr bietet als andere Services wie Google beispielsweise. Aber es gibt eben auch noch andere Aspekte, die beispielsweise meiner Meinung nach eine Rolle spielen werden. Was hat es auf einen Impact auf zum Beispiel Social Media? Es hat natürlich einen guten und auch einen schlechten Impact. Aber wenn man zum Beispiel sieht, was mit Fake News, was mit Fake Video Imagery alles schon mittlerweile möglich ist, ist das auch ein bisschen scary. Oder auch auf der anderen Seite, wie man die Technologie nutzen kann, Vielleicht um Leuten, die, ja, ich sag mal, einsam sind, beispielsweise ein Tool an die Seite zu geben. Es hört sich vielleicht ein bisschen traurig an, aber das durchaus Aspekte abdecken kann, die auch positiv sind, die vorher so nicht möglich waren. Da gibt es einige ganz, ganz interessante Sachen, die sich da entwickeln, die von manchen Leuten vielleicht eher als fragwürdig angesehen werden, aber die, glaube ich, durchaus eine Rolle spielen werden, die man in diesen frühen Phasen vielleicht noch so gar nicht wirklich realisiert. Also da braucht man nur zu den großen Events gehen, ob das zum WEF in Davos nächste Woche, wenn man da sieht, was da für Thematiken auf den ganzen Veranstaltungen besprochen werden, das ist, glaube ich, gefühlt 70% AI und der Rest dann noch Sustainability. Das sind so wirklich die Thematiken, die wir auch in 2024 ganz stark sehen werden. Es muss natürlich auch geliefert werden, dann mit Substanz. Und bei AI wird es ganz spannend zu sehen sein. Wurde viel Geld mittlerweile schon reingesteckt, aber irgendwann muss natürlich dann auch Revenue erzeugt werden und ein Geschäftsmodell dahinter stehen, wo ich sag mal so eine kleine Marktkorrektur vielleicht auch stattfinden wird dieses Jahr und mehr nach Substanz gefragt wird. Was ist wirklich der Impact für User, für Companies? Und da gibt es ja unglaublich viele super Ideen, was man da machen kann. Aber man muss auch mal irgendwann anfangen zu liefern. Und das wird ganz spannend zu sehen sein, in welche Richtung das geht. Und da versuche ich ja immer am Ball zu bleiben, weil ich einfach davon auch wirklich fasziniert bin, wie es Gesellschaften ja voranbringen kann. Da gibt es viele, viele Punkte, die nicht in Ordnung sind aktuell in dieser Welt. Da kann Technologie eine wichtige Rolle spielen.
Ja, vielen, vielen Dank, Steffen, für deine Einschätzung da. Sicherlich sehr spannend. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, könnt ihr gerne mal bei LinkedIn vorbeischauen. Da postest du ja auch immer wieder gute, spannende Beiträge. Ich habe ja eigentlich immer meine drei Schlussfragen, die möchte ich aber jetzt ganz kurz halten und quasi zusammenfassen in eine. Und zwar, man sucht ja immer wieder nach Role Models in verschiedensten Bereichen. Und mich würde interessieren, was für Personen du denn da ja, verfolgst in dem Bereich. Wer glaubst du, macht es besonders gut? Wen sollte man sich mal anschauen?
Es ist eine Frage, die ich immer mal wieder auch bekomme von anderer Seite her. Ich habe nicht wirklich eine Person, wo ich sage, so diese fasziniert mich, was sie erreicht hat oder was sie macht, ist einfach sehr beeindruckend. Das ist für mich wirklich eine Bandbreite an Leuten und je nachdem von verschiedensten Aspekten her machen sie einfach unglaublich tolle Sachen. Da fängt es an, von beispielsweise auch Familienmitgliedern, die vielleicht einen Beitrag leisten, die für die Gesellschaft unglaublich wichtig sind, bis hin zu, sage ich mal, einem Bill Gates, der die mit seiner Stiftung unglaublich viel Gutes tut, um die Welt zu verändern. Ich sag mal, das kann man nicht direkt miteinander vergleichen, aber in der Gesamtheit ist es eben wichtig, was jeder in seinem Bereich machen kann. Und jeder kann eigentlich immer noch, wenn man sich mal umschaut, lernen, was denn für Sachen dann für einen selbst möglich sind, die Gesellschaft voranzubringen und sich selbst voranzubringen. Da gibt es viele Leute, die sagen, oh, ein Elon Musk beispielsweise ist eine Person, mit der ich gerne mal einen Kaffee trinken möchte. Elon Musk ist genial, definitiv, aber er hat einen Aspekt an seiner Seite her, mit dem ich persönlich überhaupt nicht klarkomme. Und das ist eben, wie er Leute verheizt, regelrecht verheizt und Arbeitszeiten von Teams erwartet, die, keine Ahnung, 90 Stunden sind in der Woche. Das ist etwas, was ziemlich traurig ist, meiner Meinung nach, in dieser Gesellschaft, dass solche Leute hochgelobt werden, die den Menschen, den Faktor Mensch auf dem Weg dorthin alleine lassen und ums Verrecken, sage ich mal, ihre Ideen, Visionen voranbringen wollen. Und da bedarf es meiner Meinung nach her, kleineren, größeren sozialen Aspekt und Menschlichkeit, den ich gerne mehr mit sehen möchte wollen in dem Gesamtbild. Das hat zum Beispiel auch mit zu tun, was ich schon vorher gemeint hatte, mit den Total Costs. Wenn man eben sieht, dass wenn ein T-Shirt im Fashion-Bereich in China produziert wird und aber dann sieht, dass dahinter Leid passiert und Leute schlecht bezahlt werden, dann ist das meiner Meinung nach ein Problem. Und Leute, die etwas tun in dem Zusammenhang, um den Leuten zu helfen, sind unglaublich wichtig. Und ja, ich glaube, das ist ein Thema, da kann man lang drüber reden. Aber meiner Meinung nach ist das ganz, ganz wichtig, dass man den reinen Kapitalismus, sage ich mal, nicht so akzeptieren kann, wie er ist, meiner Meinung nach. Und das ist ein Grund, warum ich Europa liebe. Weil hier wird sich viel damit beschäftigt, dass man eine Gesellschaft schafft, die nicht nur reiner Kapitalismus ist, sondern wo auch ein sozialer Gedanke ganz, ganz wichtig ist und der Faktor Mensch eine Rolle spielt.
Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Da möchte ich nichts hinzufügen. Super Schlussworte, Steffen. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und es waren sehr, sehr viele Impulse, zumindest für mich. Und ich bin mir sicher auch für viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank.
Gerne, gerne, hat mich sehr gefreut.